Ja, also ich ein paar Worte zu mir und Marcel. Ich sage mal kurz, was wir gemacht haben. Also ich bin in der Schweiz aufgewachsen, habe Krankenschwester gelernt. Damals sagte man noch Krankenschwester. Dann bin ich zusammen, hat Marcel mich gefragt, ob ich ihn heiraten würde. Das hat aber bedeutet, dass ich in die Mission gehe. Das wollte ich aber, weil ich schon mit 9 Jahren habe ich irgendwie gespürt, dass Jesus mich ruft. Und zwar habe ich da gesagt, ich will in die Mission mit 9 Jahren. Und da sind wir dann schlussendlich in Peru gelandet. Wir haben übrigens 3 Kinder, erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder. Ja, und was soll ich noch erzählen? Wir sind dann zurückgekommen von der Mission und ich hatte so ein bisschen ein Burnout und ich habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Also ich wusste, ich werde für ein ganzes Jahr nichts in der Kirche machen. Wir sind wieder zurück in die Arche gegangen, das ist die Bewegung Plus in Winterthur. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie geht es weiter? Ich habe dann gedacht, ja, ich brauche selbst mal Seelsorge, habe das gemacht, indem ich in eine Seelsorgeschulung ging. Aber ich wusste, das war mal zuallererst für mich. Und dann hat es mir noch nicht gereicht. Ich wollte noch ein bisschen weitermachen, bis ich dann auch ein bisschen Psychologie noch studiert habe. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich liebe Psychologie, aber eigentlich liebe ich Theologie noch viel mehr, weil ich bin einfach fasziniert von diesem Gott, wie er ist und wie er handelt. Und dann, ja, irgendwann, also die Geschichte wäre noch lange, dann irgendwann bin ich dann schlussendlich in Zürich gelandet als Pastorin. Also ich habe mit 50 habe ich noch meine Ausbildung zur Pastorin gemacht. Also ihr habt noch Chancen. Genau. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen erzählt, nicht nur was ich gemacht habe, sondern auch was ich liebe, wer ich bin. Ich bin jemand, der eben nicht so gerne auf der Bühne steht, im Rampenlicht steht, aber ich bin fasziniert von unserem Gott, das auf jeden Fall. Und das hat auch immer mein und unser Leben erfüllt. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Und ich denke, dass darüber möchte ich heute eigentlich auch predigen. Der Titel meiner Predigt heißt Ein unerhörtes Angebot. In der letzten Zeit war es ja so, dass man viel über die CS gehört hat und ja, über die unangemessenen Boni, die da ausgeteilt werden. Und da gab es da die große Aufregung und ist jetzt das gerecht oder nicht gerecht? Aber eigentlich ist es so, dass so das Bonusdenken oder man kann auch sagen, das Malus-Bonusdenken nicht nur bei der CS ist, sondern dass das ganz tief in uns allen drin sitzt. Und auch bei den Superfrommen, sogar bei den Jesus-Anhängern, ist dieses Bonusdenken drin gewesen. Und das hat sich so ausgedrückt, zum Beispiel Petrus hatte so, als Jesus schon zum dritten Mal angekündigt hat, dass er sterben wird, hat Petrus gesagt, auf keinen Fall darf das geschehen. Er hatte das Gefühl, das ist jetzt eben ein Maluspunkt und den akzeptieren wir nicht. Währenddem die anderen immer sich gefragt haben, wann kommt dein Reich? Wann werden wir im Himmel sein? Wer wird der Größte sein? Was bekommen wir, wenn wir dir nachfolgen? Also lauter Bonuspunkte wollten sie sammeln. Und Jesus war irgendwie frustriert, dass sie das immer noch nicht gelernt haben, dass dieses System nicht funktioniert. Und er hat dann begonnen, eine Geschichte zu erzählen. Sie steht in Matthäus 20, aber ich erzähle sie euch jetzt einfach. Da war nämlich so ein Gutsbesitzer, der ging auf den Markt, das war die damalige Arbeitsagentur, und suchte dort nach Arbeitern. Also er ging am Morgen um 6 Uhr, die ersten standen dort und er gab ihnen Arbeit, einigte sich auf den Lohn und ließ sie dann im Weinberg arbeiten. Dann ging er nochmals um 9 Uhr, später um 12 Uhr, um 15 Uhr ging er nochmals dorthin und sogar eine Stunde vor Feierabend ging er nochmals auf den Markt und fragte, warum steht ihr noch hier? Und die Leute sagten, ja, niemand gab uns Arbeit, niemand wollte uns. Er sagt, kommt, ich habe noch Arbeit für euch. Und dann kam es zur Lohnauszahlung. Und da war diese Reihe und er begann bei denen, die zuletzt kamen. Und er gab ihnen den vereinbarten Tageslohn. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Die anderen haben das gesehen hinten dran und die haben angefangen zu tuscheln. Was? Der hat nur eine Stunde gearbeitet. Hey, was erwartet dann uns? Was bekommen wir? Wir, die wir den ganzen Tag in der Sonne gearbeitet haben. Sie waren ganz aus dem Häuschen. Und als sie dann dran waren, wurden die Gesichter immer länger, weil sie bekamen einfach ihren Tageslohn, so wie es abgemacht war. Und ihr könnt euch vorstellen, da hat die Stimmung ist gekippt. Das ist nicht fair. Wir haben den ganzen Tag in der Sonne geschwitzt und die haben nur eine Stunde gearbeitet. Das kann doch nicht sein. Wo ist da die Gerechtigkeit? Und dann kommt der Gutsherr und knüpft sich so einen Rebellen vor und sagt, Freund, hast du nicht bekommen, was ich dir versprochen habe? Warum bist du so aufgeregt? Kann ich nicht tun mit meinem Eigentum, was ich will? Der Chef weist diesen Rebellen freundlich zurück und er sagt einfach, ich will großzügig sein. Warum bist du neidisch? Warum ärgerst du dich, wenn ich großzügig bin? Und dann hat er noch den Satz angefügt, die Letzten werden die Ersten sein. Das war die Story, die Herr Jesus erzählt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich provoziert die Geschichte. Immer wieder. Heute habe ich ein bisschen einen Schlüssel und trotzdem bleibt immer so eine kleine Provokation zurück. Ich weiß ja im Kopf, Gott rechnet anders. Bei ihm geht es nicht nach Leistung, nach Arbeitsstunden und so weiter. Und ich weiß auch, dass wir den Segen nicht verdienen, keinen Bonus von ihm verdienen eigentlich. Ich wüsste es. Und trotzdem bleibt doch irgendwie so das Gefühl, es ist nicht fair. Irgendwie ist es nicht so ganz fair. Geht es euch nicht auch so bei dieser Geschichte? Aus menschlicher Sicht ist es doch wirklich nicht leistungsgerecht. Und Gottes Großzügigkeit ärgert einfach irgendwie. Und manchmal mögen wir es anderen nicht gönnen, wenn Gott großzügig und gut zu ihnen ist. Und manchmal gönnen wir es nicht einmal uns selbst. Man muss nur mal sich selber beobachten, wenn man ein Geburtstagsgeschenk bekommt. Ich weiß nicht, wie es euch dann geht. Ich bin immer so ein bisschen, ja, okay, habe ich jetzt das verdient oder und so weiter. Ihr kennt das vielleicht auch ein bisschen. Aber umgekehrt, wenn Gott uns etwas zumutet, dann beginnen wir doch auch schnell an seiner Güte zu zweifeln. Oder fragen, weshalb habe ich das jetzt verdient? Womit habe ich das verdient? Warum ich? Und so weiter. Wir merken, das Bonus-Malus-Denken, das sitzt tief in uns drin. Und mich hat die Geschichte wirklich zum Denken angeregt. Sie betont nämlich einen Punkt ganz fest. Und der ist, Gott ist frei. Er ist souverän. Er kann tun und lassen, was er will. Irgendwie sagt die Geschichte auch ganz klar, wir sind die Angestellten, wir sind nicht der Boss. Das ist wirklich jemand anders. Jeremia sagt das in Jeremia 18,6, der Prophet Jeremia sagt, also besser gesagt, Gott sagt zum Propheten, wie Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Und das ist eigentlich ein gängiges Bild in der Bibel, das immer wieder mal auftaucht. Ton und Töpfer. Ja, wir sind die Angestellten, wir sind nicht der Boss. Wir nehmen Befehle entgegen, wir gehorchen, wir erfüllen Aufgaben, wir sorgen, dass die Ziele umgesetzt werden, dass wir sorgen für das Wohl der Firma. Das ist unsere Aufgabe. Irgendwie ist da doch eine klare Hierarchie und das macht manchmal ein bisschen Angst. Ich bin nicht der Boss. Ich habe nichts unter Kontrolle, sondern da ist jemand anders in Kontrolle. Und wenn jemand anders der Boss ist, dann fragen wir uns vielleicht, genüge ich den Ansprüchen des Bosses? Werde ich überhaupt wertgeschätzt? Schätzt er, was ich tue? Je weiter oben, dass wir in der Hackordnung sind, umso besser und je tiefer unter, umso unangenehmer ist es und umso unsicherer fühlen wir uns. Und eigentlich möchten wir immer versuchen, diese Unsicherheit oder Angst versuchen wir loszuwerden. Ich finde es wieder so schön, da hat wieder eine Bibelstelle, die drückt das extrem gut aus. Jesaja 29, 16. Da geht es genau darum, wie wir versuchen, unsere Angst oder unsere Unsicherheit oder einfach dieses Gefühl von Abhängigkeit loszuwerden. Da heißt es, sie bilden sich ein, sie könnten die Rollen vertauschen. Der Ton kann doch nicht so tun, als wäre er der Töpfer. Oder kann das Werk von seinem Schöpfer sagen, es hat mich nicht gemacht? Kann das Tongefäß vom Töpfer sagen, er versteht nichts davon? Es scheint doch logisch. Es ist klar, wer der Boss ist und wer nicht. Ich glaube, der Knackpunkt in dieser Geschichte ist das Bild, das wir vom Boss haben. Wir können es auch sagen, dass wir von Gott haben. Bei uns ist doch auch so, wenn wir einen miesen Boss haben, dann stehen wir am Morgen nicht gerne auf. Du gehst so mit ungutem Gefühl an die Arbeit, machst so das Allernötigste, bist froh, wenn es um 17 Uhr die Pausenglocke oder irgendwas oder deine Uhr anzeigt, Feierabend. Es erfüllt dich vielleicht auch nicht, es ist eine Arbeit, die du einfach machst, weil du es halt machen musst. Und ganz anders ist es, wenn es ein guter Boss ist, da steht man gerne auf. Eine gute Arbeit, hey, da ist man dabei, da gibt man sein Bestes, da tut man einfach alles, um dem Boss auch eine Freude zu machen. Und manchmal sind da so Bosse, Chefs, die sind ein bisschen ambivalent. Vielleicht habt ihr auch schon mal so einen erlebt. An einem Tag ist er gut drauf, am anderen nicht. Einmal sagt er dies und einmal das. Und auch hier wieder habe ich gefunden, dass der Prophet Jeremia, wiederum Jeremia, selbst so ins Fragen kommt und sagt, hey, wer ist denn dieser Boss? Er sagt nämlich, Herr, du bist gerecht, also er weiß es eigentlich, du bist gerecht. Wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben? Aber ich muss dich fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erkennen soll. Warum haben die Menschen, die dein Gesetz missachten, immer Erfolg? Warum dürfen diese Abtrünnigen in Ruhe und Sicherheit leben? Kennt ihr diese Fragen? Manchmal fragen wir uns doch das auch. Warum hat er so viel und ich so wenig? Und er ist nicht mal Christ. Warum bin ich immer wieder krank? Warum geht's denen, die nicht mit Gott leben, so gut? Und wir müssen da so unten durch. Ich glaube, dass Teil des Problems ist, dass wir unser Urteil über Gott und das Verständnis von Gerechtigkeit von einem vergänglichen und irdischen Denken oder Bonus-Malus-System abhängig machen. Und dabei auch vergessen, dass Jesus einmal wiederkommt. Und dass er alles in Ordnung bringen wird. Dass einmal alles gerecht wird. Dass er jede Träne abwischen wird. Jeden Schweißtropfen. Dass einfach alles gut wird. Das vergessen wir oft. Ich jedenfalls. Aber wie kann es sein, dass ich ganz sicher weiß, dass mein Chef da oben gut ist, wenn ich ihn doch so unterschiedlich erlebe? Woran kann ich das festmachen? Und hier hilft uns wieder die Geschichte. Und zwar ist es ein oft vergessener Aspekt in dieser Geschichte. Das ist nämlich die Wahl. Was macht denn ein Arbeiter noch um 17 Uhr auf dem Markt? Hast du dich das schon mal gefragt in dieser Geschichte? Welche Menschen stehen um 17 Uhr noch dort, haben keine Arbeit gefunden? Es sind die, die nicht mit den starken Muskeln, es sind nicht die mit den großen Fähigkeiten, es sind eben die Ärmsten, die Schwächsten, die völlig Unqualifizierten. Es sind diejenigen, die sich vielleicht sagen, es lohnt sich gar nicht, um 6 Uhr schon anzustehen. Mich wird niemand nehmen. Die vielleicht erst spät kommen, weil sie wissen, die Chance ist so klein. Weil sie einfach abhängig sind von einem Chef, der barmherzig ist. Und ihnen auch eine Chance gibt, die sie vielleicht nicht verdient hätten. Und das hören wir nicht gerne, aber eigentlich sind wir die 17 Uhr Arbeiter. Wir sind es, die dort noch am Markt stehen, die Unqualifizierten, wenn es um das Reich Gottes geht. Hat keiner von uns eine Qualifikation, hat keiner von uns ein Diplom zu Hause, das sagt, du gehörst in den Himmel. Wir sind total unqualifiziert. Auch menschlich gesehen gehört, glaube ich, kaum jemand von uns zu den Besten. Also vielleicht Adriane mit einem Doktortitel. Da kann man sich schon zu den Besten zählen, rein menschlich gesehen. Aber Jesus achtet eben nicht darauf. Im Innern wissen wir, jeder von uns, eigentlich ist keiner von uns qualifiziert, ob wir jetzt einen Doktortitel haben oder nicht. Und halte mal dieses Bild fest und frage dich, warum hat er dich trotzdem ausgewählt? Weil er dich braucht? Braucht er dein Geld? Ich weiß nicht, wie viel das du auf der Kasse hast. Braucht er deine Fähigkeiten, deine Kompetenz? Ich glaube nicht, dass er uns braucht, so wenig wie er Petrus gebraucht hat, als Jesus im Garten Gethsemane war und Petrus das Schwert gezogen hat und Jesus verteidigen wollte. Jesus hat gesagt, leg das Schwert weg, ich brauche dich nicht. Und trotzdem will er, dass wir in seinem Weinberg arbeiten. Er will uns, nicht weil er uns braucht, sondern weil er dich und mich, weil er sein Volk will, dass es in seinem, in seinem Weinberg arbeitet. Und eigentlich bist du ja eh schon sein, wenn du Jesus kennst. Gehörst du schon zu seiner Firma. Aber leider entscheidest du dich immer wieder mal in einer anderen Firma kurz arbeiten zu gehen. Ist doch so, oder? Und trotzdem will Jesus genau dich. Und er will dich so sehr wie ein Fußballclub einen bekannten Fußballer, für den man Millionen bezahlt. So sehr will Jesus dich. Aber er hat nicht mit Millionen bezahlt, sondern er hat mit dem Leben seines Sohnes für dich bezahlt, damit du in seiner Firma mitarbeitest. Gott will dich wirklich um jeden Preis. Fromm tönt das dann so in 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist so ein Vers, den man 3 oder 4 Mal lesen muss. Ich liebe es deshalb, wenn es manchmal modernere Übersetzungen gibt, die es ein bisschen verständlicher machen. Moderner heißt es, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Wieder eine andere Übersetzung sagt hier, damit wir zu Menschen werden, die Gott gefallen. Gott gefallen, hey, das ist ja super. Qualifiziert sein für Gottes Reich. Was uns disqualifiziert in diesem Text, ist das Wort Sünde. Und das ist auch so ein altes Wort. Ich möchte das noch ein bisschen auseinandernehmen. Ist es die Torte, die du gestern ganz alleine verspiesen hast? Wahrscheinlich kaum. Was würdest du beichten, wenn du jetzt in die Beichte gehen müsstest und deine Sünden von den letzten 2 Wochen beichten müsstest? Ich denke, für die meisten wären es kleinere Tatsünden, vielleicht das eine oder andere kleinere moralische Vergehen. Aber wenn wir nur das auch unter Sünde verstehen, dann ist das wie eine Verengung. Wenn wir Sünde auf Ethik und Moral verengen, dann haben wir noch nicht erfasst, was Sünde bedeutet. Im Alten Testament bedeutet Sünde eigentlich Schaden. Es ist ein Schaden, es ist ein Bruch, es ist eine Entzweiung. Es ist wie ein Krebs, der ein Verhältnis zwischen Gott und Mensch zerstört. Und dieser Krebs, der endet immer tödlich. Deshalb ist auch spannend, dass im Alten Testament, wenn von Sünde geredet wird, der Ton mehr klagend ist, weniger anklagend. Im Neuen Testament kommt dann noch eine neue Dimension dazu, und das ist die Macht. Sünde ist auch eine Macht, der wir uns manchmal so hilflos ausgeliefert fühlen. Und wenn wir willentlich sündigen, zeigt das eigentlich erst recht, wie groß das der Schaden ist, weil der geht bis tief hinein in unseren Willen. Und es zeigt, wie verzweifelt eigentlich die Lage von uns Menschen ist mit der Sünde in uns. Sünde umfasst also viel mehr als nur Ethik und Moral. Es ist wirklich ein Scheitern, ein Kranksein, ein Verlorensein, das ganz, ganz tief ist. Es ist Schuld, aber es ist auch ein Verhängnis, in dem wir drin hängen. Und ich finde es so schön, dass es immer wieder heißt, darum jammerte Jesus. Jesus, wenn er die Menschen sah, dann spürte er es tief drin. Er hatte Erbarmen. das Wort, das dort gebraucht wird, heißt auch, es ist in seinen Gedärmen tief reingegangen. Der Tod von Lazarus hat ihn tief erschüttert. Wir sehen Jesus immer wieder, wie er erschüttert vor Menschen steht. Aber er reagiert nie mit Zorn oder Abscheu auf Menschen, die etwas zweifelhaft sind. Er kommt nicht als Arzt, er kommt nicht als Richter, sondern als Arzt. Und es ist genau dieses Erbarmen, das ihn veranlasst, schlussendlich ans Kreuz zu gehen. Letztlich nimmt er eigentlich meine Disqualifikation, nimmt er auf sich am Kreuz, wird dort dafür verurteilt. Es ist also nicht meine Leistung, die mich qualifiziert. Es ist die Leistung von Jesus. In 2. Korinther 15, 17 und 18, dies kennt ihr, das ist so ein bekannter Vers. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott, nicht von mir. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und, jetzt kommt's, mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Ich bin also qualifiziert, ich bin beauftragt und ungemein wertgeschätzt. Das verändert. Wenn du das mal in dir hast, hey, ich bin qualifiziert. Ich bin beauftragt. Und ich weiß, dass mein Chef mich wertschätzt. Das verändert. Genauso wie es diesen 17 Uhr Arbeiter verändert hat. Der ist wahrscheinlich nach Hause gegangen und hat gesagt, hey Marie, du weißt nicht, was mir heute passiert ist. Ich bin noch um 17 Uhr da gestanden, da kommt einer auf den Marktplatz, kurbelt das Fenster herunter und fragt, willst du noch arbeiten bei mir? Und du glaubst nicht, was dann passiert ist. Er hat mir einen ganzen Tageslohn gegeben. Nein, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich gehe morgen wieder hin. Er wird ganz bestimmt wieder dort sein. Ich will für den arbeiten. Der schaut mich irgendwie als qualifiziert an. Das verändert. Merkt ihr etwas? Qualifiziert, beauftragt und wertgeschätzt. Das verändert alles. Für die super frommen damals war diese Geschichte von Jesus ein Affront. Eine Provokation pur. Sie vergaßen nämlich, dass die Letzten einen viel unangenehmeren Tag hatten als sie in der Sonne. Die Letzten hatten einen Tag voller Selbstzweifel, voller Zukunftsängsten, voller Hungergefühl. Diese Superfrommen wollen nicht akzeptieren, dass das Tor zum Reich Gottes für alle weit offen steht, für alle. Die nicht qualifizierten. Die Superfrommen, die fühlen sich vielleicht wie so Fans von einer Rockband, die jetzt vor ihrem Club warten, bis das Konzert beginnt und dann hören, dass es weit draußen in einem großen Stadion stattfindet. So fühlen sie sich wahrscheinlich, als Jesus diese Geschichte erzählt hat. Aus menschlicher Sicht ist das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, tatsächlich nicht leistungsgerecht. Da kümmern wir nicht darum herum. Aus Gottes Sicht aber schon. Er hat das Wohl aller Menschen im Blick. Für Jesus sind alle Menschen gleichwertig. Außer denen, die sich für besser halten. Jesus kehrt die Verhältnisse um. Das zu unterst ist jetzt das Neue zu oberst. Die Letzten sind jetzt die Ersten. Die Frage ist einfach, nimmst du dieses ungeheure Angebot an? Und die Antwort, die du gibst, täglich, immer wieder neu, das verändert alles. Es verändert deine Beziehung zum Boss. Es verändert deine Haltung zur Arbeit. Und du merkst plötzlich, eigentlich ist es ein Riesenprivileg für einen solchen Boss zu arbeiten. Für den möchtest du eigentlich dein Bestes geben. Du willst ihn als Priorität in deinem Leben haben. Da stehst du gerne auf. Diese Arbeit, die erfüllt dich. Diese Arbeit, die macht Spaß. Diese Arbeit macht Freude. Das ist kein Muss, das ist kein Zwang. Sondern da ist ein Boss, der großzügig entlöhnt. Schon hier oft, aber noch viel mehr dann später. Ja, Gott ist frei. Er ist souverän, aber er ist nie willkürlich. Sein Handeln ist immer abhängig von seiner Natur. Und die ist weise, die ist gütig, die ist großartig, die ist großzügig, die ist so voller Liebe. Die hat die besten Pläne im Blick für dich. Wir müssen Gottes Willen nicht erklären können oder verstehen, bevor wir ihn lieben und ihm gehorchen können. Was hält dich zurück, ihn zur Priorität zu machen oder ihm dein Bestes zu geben? Was hält dich zurück, ihm voll und ganz zu vertrauen, auch wenn die Umstände ein bisschen ein Fragezeichen sind?